Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Einen wunderschönen guten Morgen an diesem 18. Mai, einem Montag und nach einem Fußballwochenende, das in die Geschichtsbücher eingehen wird. Spitzenfußball in leeren Stadien, Torjubel auf Distanz und Interviews mit 2 Meter Sicherheitsabstand und mit Mund- und Nasenmaske. Fußball ist aber nur eines der vielen Themen bei uns heute hier in der Sendung.
Schönen guten Morgen, wir sind Stand jetzt, der erste Sportpodcast des Tages, der euch einen kompakten Überblick und einen schnellen Ausblick gibt, was am heutigen Montag wichtig ist und wichtig werden könnte. Ich bin Andreas Wurm, ich bin Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der Fußball- und der Tennisnationalmannschaft und für die nötige Kompetenz am frühen Morgen sorgt Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de, endlich mal wieder am Wochenende vor dem Fernseher und Fußball gucken. Malte, das war was für dich, oder?
Ach, das war mal wieder richtig, richtig schön. Man wusste ja auch eigentlich in den letzten Wochen gar nicht, wohin mit der vielen freien Zeit am Wochenende. Und vor allen Dingen mein Einjähriger, der hat sich wieder gefreut an diesem Wochenende. Samstags um 15:30 Uhr, Papa guckt wieder Fußball. Da konnte er sein Mittagsschläfchen bzw. Nachmittagsschläfchen gemütlich auf mir halten. Und das hat sich für ihn dann schon mal gelohnt. Aber insgesamt auch für den Fußballfreund, finde ich, hat sich das Ganze gelohnt. Bundesliga gleich ein ganz, ganz großes Thema bei uns in der Sendung. Aber wir haben in unserer zweiten Ausgabe von Stand jetzt natürlich noch mehr für euch. Wir haben wieder ein Geburtstagskind des Tages. Natürlich, wir blicken zurück in die Sportgeschichte und wir erklären euch dabei heute, dass man auch mit einem schiefen Rücken durchaus Weltrekordtaugliches leisten kann. Aber zuerst geht's natürlich um Fußball und wir gehen der Frage nach, wie fühlen sich eigentlich Geisterspiele für einen TV-Kommentator vor Ort an? Stand jetzt, Anpfiff.
Interview.
Stand jetzt war es ein sehr seltsamer Spieltag, da sind wir uns einig. Und es muss auch extrem seltsam sein, so ein Spiel zu kommentieren, denn die Reaktionen der Zuschauer, die springen ja auch unweigerlich auf den Kommentator über. Ich kann mir vorstellen, dass das kein Tag wie jeder andere war. Sky-Kommentator Oliver Seidler war beim 1:1 des RB Leipzig gegen den Sportclub Freiburg live dabei. Olli, wie war das für dich, als du in der Red Bull Arena deinen Dienst angetreten hast?
Ja, es war natürlich alles schon ziemlich besonders. Du kommst da zum Stadion hin, dann ist das schon alles etwas anders, als man das normalerweise kennt. Es gab nur einen einzigen Zugang für alle. Man musste vorher ein Formular ausfüllen, unterschreiben, dass man mit niemandem, der SARS-CoV-2 infiziert ist, Kontakt hatte. Man musste am Morgen daheim Fieber messen. Man hat dann noch einmal eine Temperaturüberprüfung direkt beim Zugang zum Stadion gehabt. Im gesamten Stadioninnen Raum musste man dann die ganze Zeit eine Maske tragen. Grundsätzlich ist natürlich schon eine absolut klinische Atmosphäre. Das ist schon sehr antiseptisch. Also Fußball ohne Fans, das ist schon echt schlimm und das tut auch richtig weh. Dieses Gebäude mit offener Struktur, wie das so schön heißt im Architektendeutsch, das ist ja erst ein Stadion, wenn da auch wirklich Menschen drin sind und dann das Fußballspiel da auch leben, feiern, gemeinsam begehen. Das ist ja auch ein Zufluchtsort, da kann man ein anderer sein, da hat man Hoffnungen, Träume, Illusionen, da wird gefeiert, da wird gefiebert, da ist Erlebnis garantiert. Und das ist jetzt natürlich alles überhaupt gar nicht da, weil die Ränge absolut verwaist sind. Und dann läuft das Spiel, man merkt das auch an den Spielern selbst, dass so ein Stück weit in Zweikämpfen gelegentlich mal Intensität fehlt. Es gibt auch übrigens weniger Diskussionen mit Schiedsrichtern, es gibt weniger Schauspielerei, also wenn jemand getroffen wurde, dann dreht er sich nicht 23 Mal und schreit ganz laut, sodass dann dementsprechend auch noch die Emotionen vom Publikum den Eindruck auf den Schiedsrichter verstärken, sondern zumeist steht man dann relativ zügig wieder auf und wie gesagt, viel Debatten mit dem Unparteiischen hat man dann an diesem Spieltag nicht gesehen.
Na, das klingt alles andere als alltäglich. Hast du dir es so vorstellen können oder wie wirkte das auf dich?
Es gab unglaublich viele Menschen, die unfassbar viel geleistet haben dafür, dass dieser Spieltag überhaupt hatte stattfinden können. Und alleine also dafür, egal wie man das sieht und welche Meinung man jetzt hat und ob es berechtigte Kritik gibt etc., aber alleine dafür mal einen Riesenrespekt, weil das extrem viele Menschen waren, die sich da reingehauen haben. Ansonsten gab es für uns Kommentatoren ja auch die Vorschrift, dass wir mit Mund-Nasen-Bedeckung zu kommentieren hatten. Und das ist natürlich dann auch ein Stück weit komisch, weil auf der einen Seite hast du dann irgendwann nach 40, 50, 60 Minuten das Gefühl, du hast einen Strumpf im Mund. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch mal Situationen, wo du ja auch aus dem Sulki gehst als Kommentator oder wo du auch mitgehst, wo es dich dann dementsprechend auch mitreißt. Und dann hast du mal so Wortkaskaden über 20 Sekunden. Und wenn man dann Luft holt, dann merkt man, oh, wenn da so ein Stoff da vor der Nase ist, dann hört sich das so ein bisschen an wie Darth Vader. Also da, auch das ist eine Herausforderung, aber das bekommen wir dann auch alles hin. Wenn das das einzige Problem war, dann wäre ja nicht so schlimm.
Es wurde viel über das DFL-Hygienekonzept gesprochen. Du hast es jetzt live erlebt. Ging's für dich auf?
Ja, also insgesamt muss man sagen, dass dieses viel diskutierte DFL-Hygienekonzept funktioniert hat. Die Verstöße dagegen waren nicht gravierend. Es waren auch keine Verstöße mit dabei, die nun Sanktionen hätten nach sich ziehen müssen. Es gab ja diesen auch im Hygienekonzept vorgesehenen Jubelknigge, dass die Spieler nach einem Torerfolg nur mit Ellbogen- oder Fußkontakt jubeln sollten. Das ist dann das eine oder andere Mal auch nicht ganz so eingehalten worden. Also erinnere mich gestern zum Beispiel an den Ausgleichstreffer vom VfL Osnabrück bei Arminia Bielefeld. In der Nachspielzeit macht Marcos Alvarez noch das 1:1. Das ist natürlich schwer, dass man, wenn man als abstiegsbedrohter Aufsteiger beim Spitzenreiter noch das 1:1 macht, gab es auch ein bisschen mehr als einfach nur einen Ellbogen oder einen Fußkontakt. Ganz besonders emotional hat Hertha BSC gejubelt. Bei den Treffern, insbesondere nach dem zweiten Treffer der Hertha gegen Hoffenheim, gab es dann Umarmungen, Küsschen. Man hat sich durch das verschwitzte Haupthaar gewuschelt. Das war dann schon mehr als das, was sich die Deutsche Fußballliga da eigentlich im Hygienekonzept ausgedacht hat. Da gab es den Hinweis, das könnt ihr doch auch bitte besser machen. Bruno Labbadia hat da sehr für seine Spieler geworben, hat gesagt, Leute, das ist halt auch eine besondere Situation, wo uns dann ein dicker Stein vom Herzen gefallen ist. Man muss noch mal sehen, die haben ja ein unglaubliches Überprüfungsregime, werden extrem häufig getestet. Man kann also eigentlich davon ausgehen, dass die Personen, die sich da auf dem Rasen miteinander bewegen, wohl alle negativ sind, also nicht SARS-CoV-2-Viren in sich tragen. Wenn es dann mal nicht ganz so klappt, sollte man, glaube ich, auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Ansonsten muss ich sagen, habe ich ganz viel Disziplin gesehen bei den Spielern, bei den Funktionären, bei den Verantwortlichen und auch bei den Fans. Denn es gab das, was viele befürchtet haben, eben nicht. Versammlungen, Treffen von hunderten Fans vor den Stadien, damit man von draußen anfeuert und sich da Gehör verschafft und möglicherweise ein neues Infektionsgeschehen auslöst. Das ist alles nicht da gewesen. Insofern Chapeau, tiefe Verbeugung auch vor den Anhängern der Mannschaften in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga.
Dankeschön, Sky-Reporter Oliver Seidler. Abschließend, was bleibt für dich nach diesem ersten kompletten Geisterspieltag?
Insgesamt für mich war dieses ein ganz besonderes Erlebnis, etwas, was man sicherlich noch seinen Enkelkindern erzählen wird, dass man bei diesem ersten kompletten Geisterspieltag der Fußball-Bundesliga mit dabei gewesen ist.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Stand jetzt.
Top-Thema.
Stand jetzt mit dem Blick zurück auf das Bundesliga-Wochenende, 26. Spieltag, Spieltag 1 nach der Corona-Zwangspause. Und man kann sagen, Andreas, die Bayern und die Dortmunder, das sind die Mannschaften der Stunde. Nicht, weil sie jetzt beide so unheimlich brilliert haben, aber weil sie doch gezeigt haben, die Meisterschaft geht nur über die Bayern.
Allerdings, die laufen durch. Die funktionieren, das durfte man fast schon erwarten, wobei, was durfte man erwarten nach so einer langen Pause, aber wir hatten es am Freitag schon mal besprochen, es wird darauf ankommen, wer entweder die besten Einzelspieler hat, da hat Borussia Dortmund wieder mal zugeschlagen, aber auch die Bayern mit Lewandowski, der getroffen hat vom Punkt erstmal aus und hat damit die Bayern in der alten Försterei so ein bisschen erlöst, eine Nervosität wahrscheinlich auch abgelegt. Und ansonsten, wenn man dann so auf die Ergebnisse guckt, weil wir können uns ja gleich nochmal genauer mit zum Beispiel dem BVB beschäftigen, ist jetzt für mich keine so große Überraschung dabei, mal von Hertha abgesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass die mit Bruno Labbadia 3:0 zum Start für Bruno Labbadia in Hoffenheim gewinnen. Hättest du das gedacht?
Da hätte ich jetzt auch nicht unbedingt mitgerechnet, zumal Bruno Labbadia in der Bundesliga noch nie eine Premiere als Trainer, glaube ich, gewonnen hat. Von daher, was ganz historisch ist, aber zur Hertha kommen wir nachher auch nochmal. Olli Seidler hatte es ja eben im Interview bei dir auch schon mal so leicht touchiert, dieses Thema. Die haben ja auch noch für einen kleinen bis mittelgroßen Aufreger gesorgt. Aber ansonsten neben den Bayern und den Dortmundern natürlich auch die Gladbacher stark. 3:1 gegen Frankfurt gewonnen. Dritte Kraft momentan.
Habe ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet.
Nee, Blitzstart, 36 Sekunden und da hat es schon geklingelt und dann waren sie schon auf der Siegerstraße. Und das haben die Frankfurter ja auch gesagt. Dieser Blitzstart, der hat sie irgendwie völlig aus dem Konzept gebracht. Also die kamen dann gar nicht mehr richtig aus der Corona-Pause raus oder gar nicht mehr richtig ins Spiel.
Ja, also ein verwunderliches Ergebnis möchte ich sagen, wobei Gladbach natürlich auch wirklich ein starkes Team ist, das muss man ganz einfach sagen. Ja. Und da kann man auch mal als Frankfurt zu Hause 3:1 verlieren, aber Frankfurt eben doch sehr heimstark. Da merkt man aber eigentlich, was die Fans im Rücken bei der Frankfurter Eintracht wirklich leisten.
Und das haben wir in der letzten Saison gesehen, gerade europäisch auch. Da haben die ja dann doch, wenn sie dann eben nicht über die Stränge geschlagen haben, den Verein doch ziemlich nach vorne gepusht.
Ja, lass uns ganz kurz über Borussia Dortmund sprechen. Ja. Die haben ja schon vorgelegt. Gleich mal 4:0 und das im Revierderby. Also Haken hinter das Revierderby, denn das ist ja nur dann wirklich ein Derby, wenn auch beide Fans aufeinandertreffen und wenn das diese Brisanz hat, aber rein fußballerisch gab es daran nicht viel auszusetzen. Da hat wieder jeder gestochen, das hat wieder funktioniert. Die haben gezeigt, wir wollen dranbleiben am FC Bayern.
Das haben sie auf jeden Fall gezeigt. Also die haben sich mal wieder bewährt und das passt irgendwo so ins Motto des Spieltags. Denn es war ja ein Spieltag auf Bewährung. Die Bundesliga, das haben wir von Olli Seidler schon gehört, die spielte auf Bewährung und hat diese Bewährung verdient, sich die nächste Woche dann erspielt, dass sie dann wieder ran darf. Und auch die Dortmunder haben sich bewährt im Kampf um die Meisterschaft. Und vor allen Dingen hat sich natürlich Erling Haaland wieder bewährt. Der Mann trifft, wie er will.
Was ist mit dem eigentlich los? 19 Jahre jung, 13. Treffer im 12. Pflichtspiel, das in seinem 10. Bundesligaspiel. Der ist so bockstark. Was zeichnet diesen Jungen eigentlich aus? Der kann links wie rechts, der ist da, der hat ein Spielverständnis. Wie siehst du das?
Ja, der ist vor allen Dingen auch schnell und hat das Gespür für den Ball und vor allen Dingen auch für den richtigen Moment, sich vom Gegenspieler zu lösen. Und er bringt dem BVB natürlich damit eine gewaltige Qualität, nämlich den Ball in die Tiefe zu spielen. Und da erreicht er ihn dann nämlich auch, weil er handlungsschnell ist, weil er sich dann im Strafraum auch einfach durchsetzen kann. Und abschlussstark ist er natürlich auch noch. Sein Verhältnis Torschüsse zu Tore, das ist ungefähr 2:1. Also das ist schon wirklich bärenstark. Und man kann eigentlich sagen, so einsilbig wie er am Mikro ist, so vielseitig ist er auf dem Platz.
Ja, ich meine, für die Dortmunder ist das natürlich wahnsinnig, ein wahnsinniger Gewinn. Und wenn man sieht, also sie kaufen natürlich taktisch klug ein. Der Junge schlägt ein. Das Umfeld in Dortmund, glaube ich, ist so gut, dass man sich dann auch sehr schnell wohlfühlt und auch irgendwie seine Leistung abrufen kann. Und gegen Schalke dann noch eher. Es ist der 800. Bundesligasieg für den BVB. Diese Marke hat vorher nur der FC Bayern geknackt und es war der höchste Derby-Sieg seit November 66. Da gab es ein 6:2, da allerdings noch nebendran im Stadion Rote Erde.
Damals also an ganz alter und historischer Wirkungsstätte. Mittlerweile spielt man ja im Signal Iduna Park und da eben dann ohne Südkurve, also. Aber das hatte Pit Gottschalk, der Chefredakteur von Sport1, schon im Fever-Pitch-Podcast hier auf meinsportpodcast.de am letzten Freitag gesagt. Die Dortmunder ohne Fans und ohne einige ihrer Stars. Reus war ja zum Beispiel nicht dabei, aber für Schalke wird's reichen, hat er gesagt.
Ja, und das hat dann auch geklappt. Aber man muss eben einfach auch sagen, da sieht man, dass dieses Team einfach bärenstark ist und dass diese sich im entscheidenden Moment keine Blöße geben, muss man sagen, herzlichen Glückwunsch. Und dann ist es noch dazu ein ganz cooles Team. Sind vor die Südtribüne gegangen, da gab es keine Zuschauer, aber sie haben so getan, als würden sie sich von ihren Fans feiern lassen und mit den Fans feiern. Das fand ich auch eine feine Geste.
Das sieht man aber auch, dass die zum Teil noch sehr jung sind, denn das erinnerte mich so ein bisschen an meine Zeit als Spielplatzkicker damals. Unser Bolzplatz war auf dem Spielplatz und da haben wir sehr oft vor der Rutsche gejubelt, weil das so ein bisschen aussah wie so eine Stadionerhöhung.
Ja, so ein bisschen Eckfahnen-Samba. Herrlich, ja.
Wir hatten keine Eckfahne, aber da stand ein Baum, vor dem hat man dann auch posiert. Damals, 1990, Roger Mia, erinnerst du dich vielleicht noch?
Aha. Ja, genau. Ich erinnere mich mal, ich bin mal an, wollte eine Flanke erlaufen, hab immer in den Himmel geguckt, der Ball, da kommt, hab nicht geguckt, wohin ich laufe und bin, bam, gegen den Jägerzaun gelaufen, der direkt hinterm Tor war. Autsch. War mal einer der zahlreichen Besuche mit einem Loch im Kopf im Krankenhaus, aber gut, das nur am Rande. So eine Bolzplatzgeschichte kennt jeder.
Hat dir nicht nennenswert geschadet.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Aber apropos geschadet, wir sprechen ja über einen Spieltag, an dem sich einige bewähren mussten. Die Dortmunder haben sich bewährt, die Bayern haben sich bewährt. Was sich nicht so richtig bewährt hat, auch wenn der Kollege Olli Seidler das vorhin ein bisschen anders gesehen hat, aus meiner Sicht das DFL-Hygienekonzept oder sagen wir lieber das, was einige daraus machen. Denn so ganz stringent wird das ja nicht angewendet, obwohl es seit Donnerstag eigentlich rechtlich verbindlich ist.
Naja, ich glaube, die Vorgaben werden schon umgesetzt, so wie mir das erschien, mit großem Aufwand und viel, ja, wie will ich sagen, Zutrauen auch an die, die es umsetzen müssten. Aber es gibt nun mal leider in diesem Sport auch viel zu viele, die den Schuss nicht gehört haben, die sich einfach drüber hinwegsetzen und dies dann ad absurdum führen. Das ist natürlich auch schade. Ja? Es ist immer nur so gut wie das, was man draus macht.
Ja, also Handcremes wurden gekauft, Zahnpasta wurde gekauft auf dem Spielfeld. Da wurde auch gerotzt, obwohl man das ja eigentlich nicht machen sollte, wie eh und je. Sowieso eine Unart, aber jetzt in den Zeiten.
Ja, das hat meine Mutter schon immer gesagt. Ja. Die rotzen immer auf den Platz, das will ich nicht sehen und das machst du auch nicht, Bub. Ja. Hab ich dann auch unterlassen. Ja, ja.
Ja, zumindest so, dass man es nicht sieht. Aber die haben ja sich selbst von den Kameras nicht stören lassen. Sogar so intelligente Menschen wie Mats Hummels.
Ja, also ich verstehe das nicht. Also eines kann ich verstehen und da verstehe ich Bruno Labbadia, der ja wieder mit seiner Hertha sein Fett wegbekommen hat, denn die haben es natürlich wieder mal übertrieben. Mhm. Ausgerechnet dieses Team, die ja schon mal in die Schusslinie geraten ist wegen der Hygienebestimmungen oder der nicht eingehaltenen Hygienebestimmungen. Aber ich kann ihn auch verstehen, wenn er sagt, naja, wir standen unter einem großen Druck, das Ganze musste raus und irgendwie sind wir ja alle sauber. Wir waren ja alle in Quarantäne, kann ich irgendwie nachvollziehen, aber Vorbildfunktion und es ist schlicht und ergreifend nicht gewünscht. Es ist nicht mal untersagt, man kann das irgendwie nicht ahnden, aber es ist nicht erwünscht. Ey, dann macht man es halt auch nicht.
Zumal es ja auch andere Wege gibt, den Jubel zu zeigen. Das haben ja alle anderen auch halbwegs hingekriegt, zumindest nicht so inniglich sich abgebusselt wie die Herthaner. Und gerade die, die eben schon mal negativ aufgefallen waren, die hätten sich doch eigentlich nur dreifach bemühen müssen, dann doch mal mit gutem Beispiel vorangehen zu können. Und eben dieses Risiko, auch wenn es vielleicht bei getesteten Menschen nicht unbedingt dann so groß ist, doch noch weiter zu minimieren. Jetzt kommen ja viele und sagen, naja komm, bei Eckbällen stehen sie doch auch eng beieinander und haben Körperkontakt. Ja, aber das ist unausweichlich, diese Jubelei, so schön sie ist und so schön es ist, sich in der Gruppe zu freuen, sie muss ja nicht zwingend sein. Ist ja nicht spielentscheidend, wie zum Beispiel ein Eckball.
Wenn wir bei einem Eckball jetzt darüber sprechen, ob man nah beieinander steht oder nicht, dann dürfen wir dieses Spiel gar nicht durchführen. Dann macht es natürlich wirklich keinen Sinn, weil dann greift man natürlich in die DNA eines Spiels ein. Das ist ein Spiel mit Körperkontakt, das wissen alle. Auch wenn wir jetzt gesehen haben an diesem 26. Spieltag, dass die Spieler teilweise vielleicht doch ein bisschen verhaltener hingegangen sind. Aber über den Eckball brauchen wir uns nicht unterhalten. Das mit dem Jubeln, das geht anders. Und die Fußballer wollen doch immer so individuell sein. Sie wollen doch immer sowas ganz besonders Cooles beim Jubel. Jetzt hätten sie die Chance, mal richtig kreativ zu sein und nicht dem anderen wieder um den Hals zu fallen. Also, das verstehe ich auch nicht.
Der Aubameyang hat das damals richtig gemacht. Der hatte schon eine Maske. Der wusste worum es geht. Das wäre jetzt genau die Stunde, so einen Jubel zu zeigen. Okay, aber
der Masken, genau.
Aber den Herthanern, man kann es ihnen vielleicht auch nicht vorwerfen. Zum einen sind sie emotional, zum anderen wissen sie aber vielleicht gar nicht so richtig, was dieses Coronavirus für Gefahren in sich birgt. Sie bekommen ja über ihren Aufsichtsrat eigentlich nur die alternativen Corona-Fakten zugespielt.
Ja, allerdings, das ist auch ein Bärendienst sozusagen. Ja? Also ja. Da müsste man vielleicht dann doch nochmal ein Webinar vielleicht machen, ein Hygiene-Webinar. Ja?
Über da Facebook.
Das können Sie nicht anstecken. Oder sowas in der, ja genau, da haben Sie ja Spezialisten.
Eben. Obwohl, nee, den haben Sie ja rausgeschmissen. Aber es wird ja, irgendwie einer, sind ja alle weg, alle Facebook-Nutzer von Hertha sind ja weg, aber vielleicht kommt ja noch einer nach. Da ist bestimmt noch jemand, der auch genau hingeguckt hat. Ja, irgendwie, auch wenn es im Rahmen des Erlaubten war, aber eben einfach unnötig war, könnte man fast die Herthaner die Vollpfosten der Liga nennen. Aber so weit wollen wir nicht gehen, zumal dieser Titel an diesem Wochenende ja auch schon vergeben wurde.
Ja, allerdings Fortuna Düsseldorf viermal Aluminium gegen Paderborn. Das ist der Bestwert dieser Saison in einer, ja, ich möchte das sagen, fragwürdigen Kategorie. Oder das sind wirklich echte Vollpfosten. Nicht auszudenken, wenn diese Schüsse alle reingegangen wären. Mein Gott.
Mhm. Ja, ich meine, 0-0 gegen Paderborn. Ja,
der ist nicht 0-0 ausgegangen.
Genau. Jetzt haben sie 23 Punkte, stehen auf Platz 16, 4 Punkte zu Platz 15, also momentan wenigstens der Relegationsplatz. Und Stand jetzt sind es 5 Punkte auf Werder, die auf Platz 17 stehen. Die haben aber auch 2 Spiele weniger bestritten. Also von daher kann es natürlich im Worst Case für die Fortuna deutlich auch noch nach unten gehen. Also die haben sich da tatsächlich wirklich einen Birnendienst erwiesen und sehr, sehr viel Pech gehabt. Formulieren wir es einfach mal so, nicht die Vollpfosten, sie sind die Pechvögel. Sind wir mal ein bisschen gnädig heute noch zum Start unserer Sendung.
Genau, also keine Vollpfosten, sie sind die Pechvögel. Kommen wir zu einem Verlierer an diesem Spieltag. Das muss ich sagen, einer der... Ich weiß es nicht. Verkauft er sich selbst unter Wert? Wird er unter Wert verkaufen? Jetzt wurde er erstmal geehrt. In der Sportschau wurde Mario Götze als Torschütze, sein Weltmeistertor, als Tor des Jahrzehnts ausgezeichnet. Aber er kann's halt nur noch von 2014, ne?
So sieht's aus. Es war Götzes einer Moment, wie Tom Bartels damals sagte. Da ist er gekommen, dieser eine Moment. Das Problem bei Götze ist, es war sein letzter großer.
Es ist ein Trauerspiel. Ja. Ein Fußballer mit höchstem Talent, wie Jogi sagen würde. Und er bekommt es im Moment einfach nicht mehr auf den Platz. Es ist tragisch. Ich wüsste aber nicht, wo er es denn schaffen soll, wenn er es jetzt nicht mal mehr bei seiner alten Liebe beim BVB schafft. Ich keine Ahnung.
Und da steht er auf der Abschussliste, dort sitzt er höchstens auf der Bank und wird wahrscheinlich dann im Sommer auch den Verein verlassen. Wohin? Ja, du sagst es richtig. Wohin soll er denn gehen? Wo soll er denn und wo kann er denn noch zeigen, dass er, wie Jogi damals gesagt hat, besser ist als Messi?
Ich weiß nicht. Wird er als tragischer Held in die Geschichte des Fußballs eingehen? Ich weiß es nicht. Er hat uns jedenfalls den Weltmeistertitel beschert. Dafür sind wir ihm ewig dankbar. So steht es in den Geschichtsbüchern. Aber ich würde ihn gerne mal wieder für einen Tor jubeln sehen und nicht nur auf der Bank sitzend.
So sieht's aus. Das wäre eine tolle Sache, weil er dieses große Talent einfach hat. Hat natürlich auch Pech gehabt in seiner Karriere. Verletzung, dann diese Stoffwechselkrankheit, die ihn sehr zurückgeworfen hat. Aber Stand jetzt ist er jedenfalls bei Borussia Dortmund auf der Abschussliste. Vielleicht tut sich ja noch was im Saisonendspurt. Warten wir es einfach ab. Stand jetzt ist es, wie es ist. Und Stand jetzt kommen wir gleich zur Dreierkette hier bei uns in der Sendung.
Die Stand jetzt Dreierkette. Top und Flop.
Unsere Gewinner und Verlierer. Wir starten mal mit dem Top des Wochenendes und das ist der Bezahlsender Sky. Der geht nämlich mit einer Rekordzuschauerquote aus diesem ersten Fußballwochenende nach der Corona-Pause raus. 3,68 Millionen Zuschauer hatten die Kollegen von Sky alleine am Samstag und 2,45 Millionen, die sahen die frei empfangbare Konferenz. Und im Pay-TV-Bereich ist das doppelt so viel wie an einem normalen Spieltag. Also die Leute haben richtig nach Fußball gedürstet. Allerdings nur auf Live-Fußball oder nur nach Live-Fußball, denn die Zuschauerexplosion bei Sky, die ging so ein bisschen zu Lasten der altehrwürdigen Sportschau, die von über 5 Millionen auf ein bisschen mehr als 4 Millionen Zuschauer abgefallen ist. Das Interesse an der Bundesliga ist auf jeden Fall da in Deutschland, aber, das hatte Kalle Rummenigge ja in der letzten Woche schon prognostiziert, weltweit Milliarden, obwohl wir da noch warten müssen, bis dann auch die Einschaltquoten aus den kleineren Ländern ausgezählt sein werden.
Von mir gibt's heute früh den Flop des Tages oder des Wochenendes und damit gehen wir weg vom Fußball. Flop des Tages, Tennisprofi Nick Kyrgios. was heißt eigentlich Flop, die Schnapsnase des Wochenendes. Der hatte ein bisschen zu tief ins Glas geschaut und dann Instagram live geschaltet. Und das ist eben ein teuflisches Medium. Er hat telefoniert, Videotelefonie gemacht mit seinem guten Freund, mit Andy Murray, unserem Geburtstagskind vom Freitag. Und da hat er ihn überschwänglich gelobt und hat gesagt, du bist wesentlich besser als Djokovic. Und wenn man dieses Video sich anschaut, dann merkt man wirklich und sieht man, wie angetrunken der Australier ist. Und Murray hat das Ganze versucht, dann so ein kleines bisschen diplomatisch zu relativieren und sagt, naja, die Resultate lassen das Gegenteil vermuten. Djokovic ist die Nummer 1, ein genialer Tennisspieler, aber die zwei, die haben ja schon seit ewiger Zeit, also eine kleine Privatfehde. Das Jubeln des Weltranglistenersten bezeichnet Dirty Nick als oberpeinlich. Naja, er versucht, die Zuschauer auf seine Seite zu bekommen und schüttet quasi nach einem Sieg immer sein Herz aus. Und Djokovic dagegen sagt, Kyrgios, das ist ein krankhaft besessener Mensch, der einfach immer nur von allen Menschen gemocht werden will. Und deshalb biedert er sich quasi auf dem Platz an. Kyrgios und Djokovic, diese beiden werden in ihrem Tennisleben sicher nicht mehr die besten Freunde. Aber ganz ehrlich, müssen sie auch nicht. Prost, Nick.
Er hat auch selber gesagt in diesem Gespräch mit Andy Murray, ich bin jetzt zum Rotweinexperten mutiert.
In meiner Quarantänezeit habe ich unglaublich viel Rotwein getrunken und hat übrigens auch seine Kompetenzen, was den Rotwein angeht, sehr, sehr verfeinert. Also offensichtlich bedrängt er sich dann ja auch mit gutem Zeug, wenigstens etwas.
Geburtstagskind des Tages.
Jetzt ist es hier bei Stand jetzt wieder Zeit, ein sportliches Geburtstagskind stellvertretend für alle Geburtstagskinder des Tages zu ehren. Und heute am 18. Mai, da haben wir uns Snooker-Legende John Higgins rausgepickt. Der Wizard of Wishaw ist einer der besten und erfolgreichsten Spieler aller Zeiten und feiert heute seinen 45. Und er hat in seiner langen Karriere schon eine ganze Menge erlebt, unter anderem auch eine Sperre wegen Betrugsvorwürfen, aber vor allem auch riesige Erfolge. Und an die erinnert unser Gratulant Christian Oemeke, der Moderator und Experte des Snooker-Podcasts Total Clearance hier auf meinsportpodcast.de.
Ganze 28 Jahre ist der Schotte, den man in Interviews dank starkem Akzent schwerer versteht als so manchen Russen nach drei Flaschen Smirnoff, inzwischen auf der Main-Tour und gehört nicht nur zu den besten Spielern seiner Ära, sondern darf sich wohl ohne Scham Legendenstatus verleihen. Viermal wurde John Higgins Weltmeister, stand insgesamt achtmal im WM-Finale, nur ein Spieler hat das öfter geschafft, das sogar zuletzt dreimal in Folge. 790 Centuries stehen auf dem Konto des Wizard of Wishaw, nur Ronnie O'Sullivan hat mehr gespielt. 30 Ranglistentitel gewann der Schotte und erneut stehen nur Hendry und O'Sullivan vor ihm. Dass er mit 3 UK Championship-Titeln und 2 Masters-Siegen die Triple Crown mehrfach komplettiert hat, dürfte wohl klar sein. Mit seinem unfassbar guten Allround-Spiel, seinem sensationellen Breakbuilding und seinem unnachahmlichen Biss, der sich vor allem in seinen gefürchteten Clearances manifestiert, gehört Higgins noch heute zu den unangenehmsten Gegnern, die man auf der Main-Tour haben kann. Auch mit 45 Jahren zählt der Schotte noch immer zu den Top 5 in der Weltrangliste und ein Ende ist im Moment eigentlich nicht in Sicht. In diesem Sinne, alles Gute zum Geburtstag, John Higgins.
Heute in der Sportgeschichte.
Andreas, weißt du, was eine Western Roll ist? Klingt so ein bisschen nach Sushi, oder?
Gerade wollte ich sagen, also da gibt es eine California Roll und so, aber eine Western Roll, ehrlicherweise noch nie gehört.
Ja, das ist eine Hochsprungtechnik und erfunden hat sie der US-Amerikaner George Horine. Der ist nämlich 1912 mit dieser Western Roll in Palo Alto über die Schallmauer von 2 Metern gesprungen. Der erste Mann der Welt, der im Hochsprung diese Marke geknackt hatte mit der Western Roll. Das war ein Sprungstil, der den bis dahin gültigen und allseits beliebten Scherenschlag abgelöst hat.
Ja, und so käme man ja nie über 2 Meter mit einem Scherenschlag. Also Wahnsinn. Diese Bilder kennen wir noch aus den geschichtlichen Aufzeichnungen. Und dann kam genau dieser junge Sportler Ryan, der nach vorne über die Latte ist, ne? So war das. Also während man jetzt ja ins Hohlkreuz geht, ist er mit dem Bauch zuerst drüber gegangen. Da gab es nicht wenige, die gesagt haben, Na, das ist aber verboten. Das ist eine Technik, die kennen wir so nicht. Das geht so nicht. Und selbst sein Trainer wollte ihm diese Unart abgewöhnen. Allerdings haben die Resultate deine eindeutige Sprache gesprochen. Er hat einen Rekord nach dem anderen geknackt und damit waren auch dem Trainer dann die Hände gebunden und er hat ihn weiter Western roamen lassen.
2 Jahre hatte sein Weltrekord Bestand, dann hat ihn ein Landsmann abgelöst, aber er war eben der Erste, der über diese Schallmauer rübergegangen ist und er hatte diesen neuen Sprungstil kreiert. Übrigens 50 Jahre später, rund, war es sein Landsmann, Dick Fosbury, der auch mit einer damals erstmal für irregulär gehaltenen Technik dann plötzlich Olympiasieger wurde. Aber auch das war eine Technik, die dann sich sehr stark durchsetzte und heute die gängige ist, der Flop.
Ein Flop war die Technik von Horines nicht, aber eher ein Zufallsprodukt, denn der hatte ein Rückenleiden. Und deshalb konnte er irgendwie gar nicht anders springen und hat sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht. Heute rückt er bei uns wieder in den Fokus. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und danke, dass du uns mal sowas gebracht hast.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Dann gucken wir doch mal auf diesen Montag, 18. Mai. Was bringt er uns denn sportlich, Andreas? Natürlich Fußball, was sonst?
Allerdings das Spiel Bayer Leverkusen zu Gast bei Werder Bremen. Der 5. gegen den Vorletzten von der Weser. Bayer steht stabil im oberen Tabellendrittel. Und wenn man die Werder PK von gestern so verfolgt hat, dann hat man den Eindruck, die sind eigentlich oben und Bayer Leverkusen steht unten. Also die strotzen vor Zuversicht, dass die da rauskommen. Dabei stehen sie richtig schlecht da. Und die letzten Spieltage werden jetzt ein Spiel um alles sein. Sonst heißt es, hallo zweite Liga und vielleicht hallo Hamburger Sportverein, dann gibt's endlich mal wieder Nordderby.
Ja, vielleicht in der Relegation, vielleicht in der zweiten Liga, man weiß es nicht genau, aber aktuell, Stand jetzt, ist Werder 5 Punkte hinter Düsseldorf, 9 Punkte hinter Mainz, also das rettende Ufer, das geht so ein bisschen in Ferne schon, aber Werder hat auch 2 Spiele weniger als die Düsseldorfer, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, aber Werder geht davon aus, dass so ein Geisterspiel vielleicht auch positiv sein könnte und dass man dann auch am Ende die Punkte einfahren kann.
Wenn man eines an diesem Wochenende gesehen hat, dann dass Spiele sehr schnell kippen können. Es gab viele Treffer ganz, ganz früh, wie bei Eintracht Frankfurt zum Beispiel. Und es gab Treffer, die auch schnell aufeinander folgten, sozusagen in einer Art Schockstarre. Man darf es nicht abreißen lassen. Und tatsächlich hat Florian Kohfeldt mit seinen Grün-Weißen vor Maske runter und dann Attacke. Sie wollen kein Abtasten, sie wollen schnell draufgehen, sie wollen die Kontrolle gewinnen im heimischen Stadion, auch ohne heimischen Fans und wollen dann das Spiel von Anfang an in die Hand nehmen. Das ist ein hehres Ziel, wie ich finde.
Und eine Podcast-Empfehlung zum Wochenstart haben wir natürlich auch noch für euch aus dem Programm von meinsportpodcast.de. Da haben wir nämlich zum Beispiel faktlos für euch den Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. 2 Männer, eine Aufgabe, nämlich das Fußballgeschehen der vergangenen Woche knallhart und kompetent mit viel Witz auf den Punkt zu bringen. Aber eben faktlos und im Dialog, unter anderem mit dem Netzfund der Woche, dem Artikel der Woche und dem Unfakt der Woche. Hier ein kleiner akustischer Vorgeschmack.
Oh, was hört ihr denn da im Hintergrund? Ist das etwa eine andere Erkennungsmelodie? Ist das ein anderes Intro? Sind wir nicht mehr beim Einlagenspiel? Haben wir keine Zwischenfolge? Gibt's das? Ich glaube faktlos, der Fußball-Podcast mit Seil und Klösters zurück in voller Länge. Oh mein Gott. Und wer gehört natürlich genauso zu faktlos dazu? Das ist nämlich endlich wieder für eine ganze Folge. Wow, ich freue mich. Hi Dani.
Hallo Tom. Wow, was ein Intro. Es ist episch, die Folge wird episch. Wir sind wieder zurück und ich freue mich unfassbar drauf.
Faktlos mit Seidel und Klöster. Immer freitags neu bei uns im Programm von meinsportpodcast.de. Kann man aber nicht nur freitags, sondern kann man die ganze Woche überhören. Und das war's wieder von uns bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Wir bringen euch ja werktäglich morgens um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand, versorgen euch hoffentlich mit genug Argumentationsfutter, um im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gut gerüstet zu sein und das natürlich dann auch morgen am Dienstag wieder.
So, also kommt gut durch den Tag, nutzt die Zeit, abonniert Stand jetzt den ersten Sportpodcast des Tages mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Und gebt uns gerne auch ein Feedback, zum Beispiel ein Sternchen, wenn es euch ganz gut gefallen hat.
Naja, 5 Sterne natürlich nur. alles andere wollen wir nicht.
Gut, dann sagt uns also gerne, was ihr gerne hören wollt oder was wir vielleicht auch besser machen können. Wir sind da sehr, sehr offen. Und wenn euch Stand jetzt gefällt, dann empfehlt uns und auch meinsportpodcast.de. Sagt's gerne weiter.
Genau, hier findet ihr nämlich Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Vielen Dank für heute, für euer Interesse. Einen schönen Sportmontag und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Vernimmt sich was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.